Hier ist Radio Festung Königstein und heute
wenn hier Hördokumente aus der Geschichte der Festung Königstein präsentiert werden, dann sind es Dokumente aus den letzten Jahren ihrer Funktion als Festung. Zwischen April 1793 und September 1795 diente die Festung Königstein als Gefängnis vor allem für Aktivisten und Sympathisanten der Mainzer Republik. Aus der Fülle der zeitgenössischen Akten, Briefe, Anweisungen, Untersuchungen, Buchpublikationen und Bittschriften und Beschwerden zitieren wir hier einzelne Dokumente. Folgen Sie uns also zu einem Hördokument in der kleinen Reihe aus dem Gefängnis der ersten Demokraten. »1795, also noch während das Gefängnis der ersten Demokraten auf der Festung Königstein mit Gefangenen belegt war, erschien ein Buch mit dem Titel »Rückerinnerungen von einer Reise durch einen Teil von Deutschland, Preußen, Kurland und Livland während des Aufenthalts der Franzosen in Mainz und der Unruhen in Polen«. Der Autor war ein gewisser Johann Heinrich Liebeskind, frisch promovierter Doktor der Rechte. Warum das wichtig für die Geschichte Königsteins und seiner Festung ist? Weil er der Freund der intellektuellen und gefangenen Margareta Forkel war, sie sogar auf ihrem Weg ins Königsteiner Gefängnis am 8. April 1793 begleitet hatte und wegen ihr über Wochen in Königstein und Frankfurt ausharrte, um ihre vorzeitige Freilassung zu erreichen. Darüber schweigt er sich natürlich in seinen Rückerinnerungen aus. Sehr ausführlich dagegen schildert er die Festung, die Verhältnisse im politischen Gefängnis im Frühjahr 1793 und einige Besonderheiten in Königstein selbst. Johann Heinrich Liebeskind ist also der wichtigste und ausführlichste Zeitzeuge, den wir zum Gefängnis der ersten Demokraten kennen. Aus seinem Buch zitieren wir. Abendessen im Gefängnis. Gegen ungefähr 5 Uhr kam der Transport Gefangener in Königstein an. Sie wurden sämtlich in einen der Festungshöfe geführt und partienweise in die besonderen Gefängnisse verteilt. Die hohen, alten Mauern, die dumpfe, eingeschlossene Luftsäule, der nasskalte Dunstkreis, den keine Sonne erwärmte, die einzelnen Schildwachen, von deren Tritten die Bogengänge widerhallten, das Geklirre der großen eisernen Schlösser an den Gefängnissen und die Totenstille, die übrigens mit schwarzem Gefieder über das Ganze ausgebreitet war, die blassen Gesichter der Gefangenen, die Schüchternheit, mit der zuweilen einer oder der andere ein paar Silben ganz leise von sich hören ließen, die Seufzer, die oft laut ausbrachen, mussten jeden mit den traurigsten Ahnungen erfüllen. Ungewohnt solcher Szenen stockte mir gleichsam das Blut in den Adern und mein Gefühl bekam eine solche Schärfe, dass es mir am Herzen zu nagen anfing. Hierzu kam noch, dass ich schon damals wusste, dass sich ganz Unschuldige mit unter den Gefangenen befanden. Ein sehr gesetzter Mann, Hofrat B., von dem ich es gewiss weiß, dass er, was Treue und Anhänglichkeit an seinen Landesherrn und seine Landesverfassung anbetrifft, einer der eifrigsten und wohlmeinendsten Aristokraten ist, muss eine ähnliche Empfindung mit mir gehabt haben. Er zog mich beiseite und drückte mir mit folgenden Worten die Hand: »Ach, es blutet mir das Herz, wenn ich das Schicksal dieser Leute betrachte, die wahrscheinlich zum Teil ganz unschuldig sind, zum Teil gewiss keine schlimmen Absichten mit den Schritten verbanden, die sie getan haben. Und als er hörte, dass ich mich länger hier aufhalten würde, so bat er mich, 3 Karolin in Gold anzunehmen, die er mir überlassen wolle, um sie nach Gutdünken unter die Gefangenen zu verteilen. Ich habe diesen braven Mann, der mich mit der Menschheit für den heutigen Tag gleichsam wieder versöhnte, weder vorher jemals gesehen, noch nachher jemals wieder gesprochen, so sehr ich es auch gewünscht hätte. Der Oberstwachtmeister und Kommandant der Festung, Herr von B., war glücklicherweise ein gebildeter, sanfter Mann, der schon durch sein freundliches, leutseliges Ansehen vieles zur Erleichterung des Schicksals der Gefangenen beitrug, ungeachtet er es übrigens auf keine Weise an Aufmerksamkeit, um unter so vielen Menschen Ordnung zu erhalten, fehlen ließ. Dieser Tag war für mich reich an Kontrasten. Man denke sich nur die freie Reichsstadt Frankfurt und die Feste Königstein, den wütenden Leutnant, der die Gefangenen eskortierte, und den sanften Oberstwachtmeister, dem sie überantwortet wurden, der Offizier, der dem Professor Blau und Kapellan Ahrensberger jedem beim Abschied drei derbe Hiebe versetzte, und den Hofrat, der mir beim Weggehen auf der Festung drei Karolinen für die Gefangenen in die Hand drückte. Ich hatte meine guten Gründe, warum ich den Kommandanten bat, mich auf der Festung zu lassen und warum ich freiwillig auf einige Tage auf einen Teil meiner Freiheit verzichtete. Er war so gut, unter den gehörigen Einschränkungen mir dieses zuzugestehen. Nun traf es sich zufälligerweise, dass der Wachtmeister Leutnant, dem der Kommandant das Detail überlassen hatte, mich trotz meiner Protestation auch für einen wirklichen Gefangenen hielt, und auf jeden Fall, weil er, wie er sagte, heute nicht mehr Zeit hätte, mit dem Kommandanten darüber zu sprechen, mich ebenfalls in eines der Gefängnisse mit doppelten Türen einschloss. Meine Gesellschafter waren der Professor Blau, der Kapellan Ahrensberger, Scheuer und ein Hofmeister, der, malgré bon gré, zu Kassel bei der Einweihung des Freiheitsbaumes eine Rede hatte halten müssen. Blau und Scheuer waren zusammengeschlossen und mussten für heute noch ihre Hand- und Fußeisen beibehalten. »Morgen sollen sie euch abgenommen werden«, sagte der Wachtmeisterleutnant, »aber wenn ihr nicht ordentlich seid, so seht zu, was geschieht.« Bei diesen letzten Worten hob er sehr bedeutend den Stock auf. Die beiden Gefangenen zündeten nun dem Teufel eine Kerze an und versprachen sich höflich, ihm nicht die geringste Ungelegenheit zu verursachen, und so wich der Unhold von ihnen. Jetzt machten meine Gesellschafter große Augen, weil sie nicht wussten, was sie eigentlich aus mir machen sollten, zumal, da sie einstweilen annehmen mussten, dass ich ebenfalls ein Klubist wäre, der des Glaubens wegen säße, ohne dass jedoch von meinen Taten ihnen etwas zu Ohren gekommen wäre. Den Professor Blau kannte ich dem Rufe nach als einen gelehrten und philosophischen Kopf. Es war hier nicht der Ort, sich gegenseitig viel zu komplimentieren über die Ehre und das Vergnügen, das man hätte, sich hier persönlich kennenzulernen. Unsere gemeinschaftliche Lage verkürzte die Sache ungemein. Als sie nun nach einer kleinen Unterredung Zutrauen zu mir gefasst hatten, fragten mich einige von ihnen, ob ich wohl glaubte, dass es ihnen den Kopf kosten oder ob lebenslängliche Gefangenschaft ihr Los sein würde, und schienen dabei so ziemlich auf beide Fälle gefasst zu sein. Fürs Erste dankten sie aber ihrem lieben Gott, dass sie nunmehr vor den Verfolgungen des Volkes gesichert wären. Und Blau meinte, wenn er nur Bücher hätte, so würde ihn auch eine lebenslängliche Gefangenschaft hier nicht sehr unglücklich machen. Mittlerweile kam der Unteroffizier. Der Hunger war bei allen auch schon sehr hoch gestiegen und sie riefen ihn einstimmig um Speise an. Er versprach dies, und zwar auch Fleisch, doch dieses nur gegen Pränumeration. Da keiner von ihnen Geld hatte, so konnte ich einen Teil des mir anvertrauten Kapitals gewiss nach der Absicht des Gebers hier sehr gut verwenden. Noch aber war kein Tisch im Gefängnis und die drei Füße an der von Scheuern noch ganz nassen Bank waren so unglücklich verteilt, dass sie den sonst ganz richtigen Satz, dass auf drei Füßen ein Tisch am festesten stehe, so schwankend wie möglich machten. Dafür wurde Rat. Nun fehlt es auch an Licht. Und als es kam, fehlte die Lichtputze. Das Essen, ein Gericht als Gemüse zubereiteter Kartoffeln, erschien nun zur großen Freude aller Hungrigen, aber leider keine Messer, keine Löffel und keine Gabeln, weil, wie der Unteroffizier versicherte, keine mehr zu haben wären. Endlich wurde auch eine Bouteille Bier gebracht, aber ohne Glas. Es schmeckte gleichwohl alles sehr gut. Als abgegessen war, nahm der Aufwärter auch das Licht wieder mit fort. Die Bettstellen waren mit Stroh ausgefüllt, ohne Matratzen, Kopfkissen und Decken. Also auch die physische Lage der Gefangenen war schlecht und stimmte mit dem Ganzen überein. Vorzüglich übel befand sich dabei der Professor Blau, dem die drei Fuchteln, die ihm der Offizier abzählte, den Rücken blutrünstig gemacht hatten und der sich, weil er mit einem anderen zusammengeschlossen war, auf dem harten Stroh nicht die geringste Erleichterung seiner Schmerzen verschaffen konnte. Verschiedene Anekdoten, die sie mir erzählten, bewiesen hinlänglich, wie sehr sie gleichwohl Ursache hatten, mit ihrem gegenwärtigen Zustande zufrieden zu sein. Schon zusammengeschlossen wurden Blau und Scheuer durch einen Ort geführt, wo sie etwas Halt machten. Dass sich alles um sie her drängte, wie kleine Vögel um die Eule, versteht sich von selbst. Unter anderem zeichnete sich ein Mann vorzüglich aus. Erst näherte er sich ihnen mit übertriebener, höhnender Höflichkeit, plötzlich aber fiel er ihnen mit beiden Händen wie ein Stoßvogel in die Backen, spie und schlug um sich wie ein Wütender, stampfte mit seinen Füßen auf die ihrigen, so dass die Schnallen davonflogen und das alles unter einem Schwall der abscheulichsten Schimpfwörter und der grässlichsten Verwünschungen. Ein anderes Mal mussten Blau und Ahrensberger in einem Wirtshaus übernachten, wo Soldaten lagen. Sie wurden in der Stube auf Stroh hingeworfen und festgebunden, währenddessen die übrigen tranken und die Nacht hindurch zusammensprachen. Von Zeit zu Zeit kam der eine oder der andere zu ihnen hin und untersuchte die Freiheitsprediger, wie sie genannt wurden, ob sie sich nicht etwa losgebunden hätten und schnürte sie noch fester zusammen. Endlich banden sie sie selbst los und nötigten sie zum Trinken mit den Worten: »Trinkt einmal auf Freiheit und Gleichheit!« Jetzt mochten sie nun trinken oder nicht trinken, so erhielten sie Backenstreiche, entweder wegen ihres Herzens Härtigkeit oder wegen ihrer neuen Lehre, die den Vornehmen ein Greuel und dem gemeinen Mann eine Torheit ist. Wenn sie dann bei Tag, in der größten Hitze, wieder weitergeführt wurden und zuweilen sich hinwarfen, weil die Ermattung ihnen nicht mehr weiterzugehen erlaubte, so wurden sie gemeinhin von ihren unbarmherzigen Führern wie das Vieh mit Prügeln wieder auf die Beine gebracht. Dies alles erzählte mir Blau mit einer so ruhigen Heiterkeit, die man sonst nur auf dem blassen Gesicht eines Sterbenden zu finden pflegt, der einige Augenblicke vor seinem Hinscheiden noch das Vergnügen eines ganz schmerzlosen Zustandes genießt. Am anderen Morgen verließ ich diese vier Gefangenen, von denen ich noch so manches hörte, was mir interessant schien. Der Kommandant war so höflich, sich wegen des Versehens zu entschuldigen, durch das ich eine Nacht bei Verbrechern hätte zubringen müssen.